Das sind alles vor allem Kleinbauern. Und die Herangehensweise ist nicht so, dass man denen sagt, aufzwingt, zu sagen, das musst du so und so machen. Das widerspricht auch der politischen Ansatz. Es geht darum, die Menschen davon zu überzeugen, dazu zu bewegen und Anreize zu schaffen, dass sie mehr Produkte wieder produzieren. Ein bisschen Erfolg hat man schon. Es wird viel mehr Gemüse produziert. Menschen haben angefangen, vor allem um ihre Häuser herum Gemüse anzupflanzen. Das ist ein Bild in der Stadt. So Einrichtungen oder auch Menschen haben immer mehr Gemüse angepflanzt. Hier sieht man ein Dach, wo jemand so Petersilien oder Rucola oder sowas angepflanzt hat. Es ist halt sehr verbreitet. Oben, das ist ein Balkon. Das sind immer mehr zu. Also Menschen erkennen langsam, aha, da können wir was tun. Die schwierigen Wirtschaftsverhältnisse begünstigen das natürlich, aber das ist auch natürlich mit einer Diskussion verbunden, die auch bis weit in die Kommunen reinreicht. Das nächste Bild. Es gibt, um Gemüse im Winter zu haben, gibt es inzwischen ein paar Pilotprojekte für Gewächshäuser. Das war natürlich sehr schwierig, weil es gar kein Wissen gab und das musste alles sich angeeignet werden. Es mussten Menschen kommen, es wurde mehr verwendet. Hier sehen wir eine der zwei oder wenigen Wälder, die es gibt. Das sind aber angepflanzte. Das sind Nadelwälder, nicht passen, sonst haben wir in den meisten Gebieten gar keine Wälder. Nur ganz im Nordwesten, in dem Gebiet Afrin, nordwestlich von Aleppo, da gibt es noch ein bisschen natürliche Wälder, aber sonst alles verschwunden. Nächstes Bild. Ja, das sind die anderen Wälder, das ist so ein Berg. Aber da wurde auch viel während des Krieges viel abgeholzt. Die Menschen haben einen Winter gar kein nicht zum Heizen gehabt. Das Heizen funktioniert nämlich über den Diesel. Das nächste, dazu komme ich noch. Bei der Landwirtschaft müssen wir beachten, also eins noch, Baumwolle wird nicht mehr angepflanzt. Zwei Drittel der Baumwolle kam aus Rojava. Bei der Landwirtschaft ist es so, dass 5% des Landes, des agrarischen Landes, vom Staat Syrien natürlich weggenommen wurde und jetzt an Menschen verteilt wird, aber mit der Bedingung, dass sie Kooperativen bilden. Dass Menschen zusammenkommen, solidarisch wirtschaften, das ist zentral. Es gibt eine lange Diskussion, 3 Jahre, und irgendwann hat man sich auf sowas wie eine Satzung oder Prinzipien geeinigt. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Naja, auf jeden Fall, die Kooperativen sind an die Kommunen angebunden, weil die Menschen der Kooperativen über die Kommunen gewählt werden, die umliegenden Kommunen. Es gibt da ganz viele Kooperativen auch in der Stadt, aber zu den Kooperativen will ich noch was sagen. Warte mal. Die Kooperativen, da hat man natürlich die Aktivisten haben da natürlich mehr Einfluss, neue Ideen in die Landwirtschaft einzubringen über die Kooperativen. Wenn Menschen was sehen, was Neues sehen, neue Produkte, die erfolgreich sind, wirkt sich das natürlich aus. Und vor allem, wenn es dann erfolgreich gemacht wird, hat es Auswirkungen. Jetzt haben auch angefangen, Kleinbauern sich zusammenzuschließen in Form von Kooperativen. Ziel ist, nicht alles zu schnell anzugehen, die Menschen zu einem Punkt zu bringen, über Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen, dass sie sagen, okay, wir machen das, weil wir das wollen. Nächstes. Die Kooperativen, da gibt es jetzt auch immer mehr einen Zusammenschluss von den verschiedenen Kooperativen, um eine Solidarität zu schaffen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist jetzt was ganz Neues, Eingerichtetes. Die hatte ich besucht gehabt. Nächstes Bild. Ein ganz großer Widerspruch ist das Öl. Widerspruch, weil es einerseits Segen ist und andererseits Fluch. So würde ich es bezeichnen. Segen, weil sie natürlich ganz viel Erdöl haben. Das wird inzwischen selbst raffiniert. Das war vorher nicht möglich. Und dann kann man sich natürlich besser verteidigen. Also die Volksverteidigungseinheiten und so haben dann genügend Diesel zur Verfügung. Man kann heizen. Ich sagte, dass hier sieht man das. Ja, alle Öfen sind so. Und es gibt sonst keine Kohle, keinen Wald und keine Biomasse oder andere Formen. Die Isolation der Häuser ist schlecht und so weiter. Hier, stopp. Diesel wird dazu benutzt, auch um viel Strom zu produzieren. Ich sagte zentralistische Wirtschaftsordnung. Und der Strom kam von außerhalb, von großen Kraftwerken. Deshalb die Folge war, dass natürlich jetzt überall Dieselgeneratoren jetzt stehen, wie hier und auch viel kleinere. Und überall sieht man diese Generatoren und so weiter. Weiter. Aber wichtig ist noch beim Diesel, dass er über die Kommunen verteilt wird. Das heißt, die Kommunen schauen in ihren Lebensräumen nach, wer welchen Bedarf hat. Und je nachdem, was zur Verfügung ist, wird an die Menschen der Diesel gegeben zu einem sehr günstigen Preis. Ist, glaube ich, weltweit der günstigste Öl, was man kaufen kann, 9 Euro Cent. In den anderen Gebieten von Syrien ist es 6-7-fach teurer. Bewusst wird das günstig verkauft. Das ist auch die wichtigste Einnahme von Rojava. Beim Strom, jetzt hat man die syrischen demokratischen Kräfte haben jetzt 2 Staudämme. Das ist der erste große, der eingenommen wurde. Das ist der zweite. Der Strom wird auch gleichmäßig, soweit es geht, verteilt. Also nicht überall, aber einige Gebiete bekommen es. Und da gilt der Grundsatz, dass jeder Haushalt zwischen 7 und 10 Ampere bekommen soll, je nach Bedarf. Da ist auch mal der Ansatz zu sagen, okay, niemand darf da verschwenderisch sein, weil es nicht diese, wie heißt es, man hat nicht diese Zähler und so weiter. Also diese Maßnahmenmöglichkeiten hat man einfach nicht. Und so weiter. Das Gleiche gilt auch bei der Landwirtschaft. Die Landwirte bekommen auch ein bisschen Diesel, aber begrenzt pro Hektar. Und bis zu einem gewissen Anteil. Das heißt, die wenigen Großgrundbesitzer bekommen nicht viel mehr Diesel, weil sie jetzt mehr Land haben oder so. Also da ist schon ein starkes Bewusstsein, dass die Ressourcen, die da sind, die natürlich begrenzt sind, möglichst gleichmäßig, gerecht verteilt werden.
Nächstes Bild.
Wo sind wir? Zu den Städten ganz kurz, ist es wichtig, aber okay, die Städte sehen so aus.
Gleich zu Ende.
Also 4 Stück Gehäuse. Und ein Grundsatz ist, höher soll es nicht gebaut werden. Die Städte sind weitgehend sauber. Am saubersten ist die Stadt Kobani. Hier, das ist der Stadtteil, wo ich gelebt habe. Die Menschen sorgen dafür, dass es sauber ist. Es gibt inzwischen Bewusstsein. Am Anfang hat die Frauenbewegung, Jugendbewegung Kampagnen geführt. Weil in den Zeiten direkt nach der Befreiung es natürlich schwierige Zeiten war. Das ist ein Fluss durch die Stadt Kamischlo. Vor drei Jahren war ich hier und da war alles verdreckt und jetzt ist es sauberer, aber nicht wirklich sauber. Das ist hier ein Stadtpark, der wird auch sauber gehalten. Die Menschen nutzen den, es werden weitere Stadtparks gebaut, Bäume angepflanzt. Die Mobilität, es gibt Busse, nicht viele, aber es gibt sowas wie ein funktionierendes System zwischen den Städten. Es ist auch sehr günstig, relativ, also die Menschen verdienen auch nicht viel, 100 Euro im Monat oder so, oder weniger sogar. Und hier schließe ich ab, das ist das erste Frauendorf in Rojava, und da gebe ich das Wort an Maike.
Das war auf jeden Fall ein guter Übergang. Genau, das Frauendorf ist schon an der Wand. Das ist ja jetzt sozusagen, vorhin meinst du ja auch, dass patriarchale Mentalität in allen Bereichen der Gesellschaft bekämpft werden soll. Genau, inwiefern passiert das auch in Rojava im ökologischen Gebiet, dass die Frauenbewegung sich dem annimmt? Also es scheint ja zu passieren, wenn man dieses Dorf da an der Wand sieht, aber sagt auch nochmal mehr dazu.
Also wie gesagt, es gibt halt auf unterschiedlichen Ebenen eigentlich den Versuch, ein ökologisches Leben aufzubauen. Das eine ist, dass sich natürlich ganz viel Gedanken gemacht wird, wie kann dazu halt eine alternative Produktionsweise aussehen, wie kann dazu eine alternative Bauweise aussehen, wie kann dazu eine alternative kommunale Organisierung aussehen. Also das sind halt alles Themen, die sehr stark in Rojava diskutiert werden. Und die große Frage ist aber natürlich, also ja auch für uns hier, also was ja auch der Brückenpunkt ist, was bedeutet denn eigentlich eine Alternative? Also was wäre denn ein ökologisches Leben, wenn wir die Möglichkeit hätten, es einfach auch sofort umzusetzen? Also und das herauszufinden, bedarf natürlich eines unglaublichen Diskussionsprozesses, der in Rojava durchgeführt wird. Die Frauenbewegung ist deswegen vor allen Dingen auch treibende Kraft da drin, weil sie viel mehr dieses Bewusstsein dafür hat, eben Versorgungsökonomie, Ökonomien aufzubauen. Also guckt halt immer viel mehr noch, was ist eigentlich gerade der Bedarf, wo mangelt was und wie kann das dann organisiert werden, aber eben auch in den Haushalten. Also es wird traditionell, werden Oliven eingelegt, es wird Käse produziert, also auch traditionell ist es so, dass die Familien halt viel von eigenem Vieh und Ackerbau gelebt haben und dass eben da die Frauen auch die Vorreiterrolle darin gespielt haben, weil sie waren diejenigen, die die Milch also die das Vieh versorgen. Man sieht sehr häufig Frauen mit Schafsherden über die Felder ziehen, eben das Vieh melken, den Käse draus machen, den Käse auch verkaufen in der Kommune. Also das heißt, das ist schon eine traditionelle Art und Weise auch zu leben, die ja sehr ökologisch ist. Hier ist es ja so, dass man erstmal in den Supermarkt geht und dort in einer Plastikbox Käse kauft und sich dann halt Gedanken darüber machen muss, wie kann ich das denn eigentlich verändern? Also das heißt, die Grundvoraussetzungen, ein ökologisches Leben aufzubauen, sind eigentlich sehr gut. Aber es gibt natürlich auch ein Bedürfnis nach Moderne. Wir haben im Moment gerade ein Projekt, jetzt unabhängig von dem Frauendorf, wo wir gerade überlegen, wie kann denn eigentlich ein Bauprojekt auch gestaltet werden, was sowohl den modernen Ansprüchen entspricht, als auch eine ökologische Bauweise ist. Also das heißt, die ganzen Vorzüge auch von einer ökologischen Bauweise hat. Lokale Produktionsmittel, eben auch bessere klimatische Bedingungen. Ihr habt die Häuser gerade auf den Fotos gesehen. Es ist meistens Zementbau, also Zementsteinbauten, die dort dort stattfinden. Es wird im Moment versucht, wieder verschiedene Lehmbaumethoden zu entwickeln. Es wird versucht, sich auch auf die Suche zu machen in den Dörfern, wie ist denn früher gebaut worden. Viele von den Familien haben das noch gelernt. Es ist auch eine Aufgabe der Frauen gewesen, diese Baumethoden anzuwenden, diese traditionellen Baumethoden anzuwenden. Aber trotzdem bedarf es auch einer Anpassung, weil sie sagen zum Beispiel, naja, in den Lehmhäusern ist es so, da rieselt halt irgendwann immer, wenn es zu trocken wird, rieselt halt die Erde von der Decke. Das ist etwas, was sie nicht mehr möchten. Also da eben auch Dinge weiterzuentwickeln und eine Synthese zu gestalten. Das sind halt Dinge, wo wir uns halt auf die Suche gemacht haben. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich, also Ercan hatte ja schon gesagt, also es gibt zwei wesentliche staatliche Aspekte, warum die ökologische Situation in Rojava so ist, also vor allen Dingen, warum es auch eine sehr starke Trockenheit gibt oder eine Monokultur gibt. Das eine ist halt, dass der syrische Staat vor allen Dingen den Kurden verboten hat, eigenständig irgendwas anzubauen, also nur mit staatlicher Bewilligung Dinge anzubauen, aber eben auch vorm eigenen Haus, das noch nicht mal erlaubt war, einen Baum zu pflanzen. Grundsätzlich, also die kurdische Bevölkerung durfte keine Bäume zum Beispiel vor ihren Häusern bauen, ne? Also das ist verboten worden vom syrischen Regime. Genau, das zweite ist halt, dass die Flüsse ja in der Türkei abgeschnitten werden über die großen Staudämme. Ich habe mit Frauen in den Familien gesprochen, die meinten, naja, die ganze Region ist halt im Moment total ausgetrocknet und viel wird dem eben auch, dem Abschneiden des Wassers in der Türkei zugesprochen, weswegen eben einfach eine Vertrocknung der ganzen Region auch stattgefunden hat. Und dann kam natürlich noch die Krise dazu, die durch den Krieg entstanden ist, dass es kein Heizmittel gab und so weiter. Also das ist halt sehr problematisch. Das heißt, was die Frauenbewegung jetzt im Moment vor allen Dingen macht, ist eine Begrünung der Stadtflächen, eine Wiederinstandsetzung der Parks. Wir bauen sowohl Es gibt sowohl die großen Stadtparks, die wieder aufgebaut oder also auch begrünt werden, wieder gepflegt werden, bepflanzt werden. Aber wir legen auch Frauenparks an. Also wir als Stiftung haben jetzt schon zwei Parks wieder in Stand gesetzt. Einen in Serekani, einen in Kamischlo. Und genau diese ganzen Erfahrungen fließen eben auch in das Frauendorf mit ein. Das Frauendorf, hier geht's schon weiter, das ist das Gründungsfest, glaube ich. Das Gründungsfest. In dem Frauendorf ist es halt so, dass es natürlich, also da sieht man eigentlich nochmal, wie sozusagen diese ganzen Ideen oder diese ganzen Themen, die wir gerade auch angeschnitten haben, sowohl demokratischer, gesellschaftlicher Aufbau, ökologisches Leben, aber eben auch als Vorreiterrolle als Frauenbewegung das zu etablieren. Das ist sicherlich das spannendste Projekt, was es dort vor Ort geht, weil es genau um den Aufbau eines alternativen Lebens in diesem Dorf geht. Es ist mittlerweile eine Gruppe von knapp 20 Frauen, habe ich im Blick, 20 Frauen, die dort das Dorf mit aufbauen, die im Moment Ziegelsteine herstellen, um eben aus Lehm und Stroh, das ist so die traditionelle Bauweise dort vor Ort, die Kanalisation ist schon angelegt, sind dort Gärten schon gepflanzt worden, Bäume schon gepflanzt worden, um eben wenn die Frauen mit ihren Kindern dort einziehen, eben auch direkt schon die Produktionsmittel zu haben. Und insofern denke ich, dass so dieser, und das ist natürlich auch wieder ein Beispiel für ganz Rojava, wie eben eine alternative Lebensweise aussehen kann. Und deswegen verknüpft sich genau diese Idee, also als Frauen eben sich auf die Suche zu machen, wie kann denn ein alternatives Leben aussehen? Also eins, was eben nicht vom Patriarchat geprägt ist, nicht vom Kapitalismus geprägt ist. Wie kann das aussehen? Also das sind halt so die Aspekte, die da sehr stark diskutiert werden und an der wir auch alle teilhaben können in der Diskussion. Also das Frauendorf ist so konzipiert, dass alle Fragen weltweit, die es gibt, sie miteinander diskutieren und eben auch Antworten zurückschicken. Das heißt, es soll eben auch da die Diskussion geöffnet werden, dass eben aus allen Bewegungen, sei es jetzt von euch als ökologische Bewegung zum Thema Klima, als welche, die schon lange in diesem Bereich kämpfen.